Hallo, welcome, grüß Gott, Leonie Hau.
Hier ist China-Ticker, der Podcast des China-Netzwerk Baden-Württemberg. Mein Name ist Sven Schmöde.
Und ich bin Manuel Schärfer. In dieser Ausgabe haben wir Folgendes für euch vorbereitet.
Katharina Bauer ist Bogenschützin der deutschen Nationalmannschaft, Europameisterin und gerade zurück vom Weltcup in China und Südkorea. Wir sprechen über die Stellung des Bogensports in China und Asien und vieles weitere. Gleich nachdem Yin mit mir die Reaktionen von Hausbesitzern auf den neuesten Rettungsplan der Regierung für die Immobilienkrise analysiert hat. Und dann kommt noch ein Wasserfall aus Hirnan zu Wort. Hallo, Yin, Deutschland.
Ja, hallo, Manuel Taizang.
Ja, wie geht's? Wir sind heute nur zu zweit. Der Sven hat gerade ganz spontan, dem ist was dazwischen gekommen und er entschuldigt sich ganz herzlich. Ja, dann sind wir beide mal wieder die hier die Fahne hochhalten müssen.
Ja, dann schauen wir mal, dass wir zu zweit das packen, oder?
Packen wir. Es steht ja alles unter einem guten Stern, denn heute ist ein besonderes Wochenende. Das wird hier als Urlaub oder als Ferien verkauft. Tatsächlich ist natürlich erstmal Wochenende, Samstag, Sonntag. Aber am Montag ist was?
Es ist Drachenbootfest, Duanwuji.
Genau, exakt. Und so spricht man das auf Chinesisch aus. Was kannst du ein bisschen unseren ZuhörerInnen erzählen über das Drachenbootfest, über die Traditionen?
Also für mich ist es auf jeden Fall ein sehr tolles Fest, weil es da den leckeren Zongzi gibt. Wenn man China zu Nordchina und Südchina teilt, gibt es dann in Nordchina so eben diese süßliche Zongzi und dann in Südchina ist dann diese salzige Zongzi. Zongzi ist dann eben die, also muss man kurz klären, für diejenigen, die mit den chinesischen Begriffen noch nicht so ganz vertraut
nicht
sind.
So ganz, ja. Dafür gibt es keinen deutschen oder englischen Begriff eigentlich. Weil in Englisch wird alles immer dann als Dumpling bezeichnet. Und da kommt man
echt?
Auch nicht weiter.
Auf Englisch auch Dumpling?
Manchmal heißen die auch Sticky Rice Dumplings.
Okay.
In Klammern Zongzi.
Es ist ganz schön abstrakt, also Sticky Rice Dumplings.
Ist aber ja kennst du ein ausländisches Wort dafür?
Nee, nicht wirklich. Ich versuche gerade so ein bisschen den Ausdruck jetzt in meine Sprachverbrauch einzubringen, so Klebreiswickel.
Oh, gut, ja. Mhm.
Weil das ja eingewickelt ist. Es gab auch mal so Übersetzungen wie Klebreisklöße oder Klößchen, aber da, ich weiß nicht, ob es dann eher die Zongzi gemeint oder den Tangyuan gemeint. Mhm. Das sind natürlich zwei ganz unterschiedliche Sachen, aber beiden aus
auch zwei ganz unterschiedliche Feiertage.
Ja, zwei ganz unterschiedliche Feiertage. Genau, ja. Ich glaube, für diejenigen, die sich mit China ein bisschen auskennt, weiß man ja, Essen ist ja ganz wichtig, immer bei den chinesischen Festen. Und eben Zongzi ist dann das Essen für das Drachenbootfest. Und das ist im Grunde Bambusblätter. Und das ist auch eingewickelt, Klebreis. Und da, wir haben in Shanghai und Umgebung, haben wir traditionell irgendwie mit Schweinebauch als Füllung. Und am besten noch Eigelb, so gesalzte Eigelb. Und das habe ich gestern noch gemacht.
Und was für Blätter hast du genommen?
Also das heißt eigentlich Zongzi-Blätter. Ich dachte, das wäre dann Bambusblätter, aber ich weiß es eigentlich nicht. Ich könnte natürlich nachher noch bei der Packung mal schauen.
Okay, aber die hast du im Asienladen gekauft oder beim Chinesen?
Die habe ich im Asienladen gekauft. Ich habe es fast vergessen, dass es bald ein Drachenbootfest ist, aber war im Asienmarkt und habe da so ganz viele Zongzi gesehen. Ich dachte, was ist denn da jetzt los? Ah ja, es ist ja bald Drachenbootfest.
Ich kann da überhaupt nicht so viel mitreden. Ich habe einmal das gemacht. Es kam sogar so was Ähnliches raus, das so aussah. Es hatte vielleicht mehr Ecken als geplant. Aber ich meine, es könnten Bambusblätter sein oder auch so Schilfgras irgendwie. Ich meine, ich hätte da so alte Frauen gesehen auf dem Weg in die Arbeit, die da auch ganz nah am Wasser so ein bisschen was rumschneiden. Aber es wächst natürlich auch Bambus in der Nähe von Wasser. Daher streiten wir uns mal nicht um die Blätter. Es gibt eine Geschichte dazu, vielleicht kannst du die ganz kurz erzählen. Die ist ja so halb interessant, finde ich. Aber sie wird auch allen Auslandsstudenten hier immer dann erzählt beim Drachenbootfest.
Ich frage mich, ob du dich vielleicht damit besser auskennst. Es gehört wahrscheinlich zu Grundschulwissen, die ich schon halbwegs
Ich war ja in China bekanntlich auf der Grundschule. Ja, aber bei uns, schon klar.
Du meinst die Geschichte mit dem Dichter, oder?
Genau, mit dem Dichter, der Thüren heißt.
Im Grunde, ich glaube, geht es halt darum, der Thüren war ja Dichter und zwar auch politisch sehr aktiv, aber seine Worte fand damals kein Gehör bei dem Kaiser. Und eines Tages ist er aus Frust, hat er sich selbst umgebracht, beziehungsweise er hat sich dann ertrunken. Und die Dorfbewohner da am Fluss irgendwie so denken immer so ganz Gutes über ihn und möchte nicht, dass sein Leiche von den Fischen gefressen werden. Deswegen haben sie Zunze gemacht und das ins Wasser reingeschmissen, damit die Fische den Zunze essen anstatt Hühens Leiche. Oder?
Gehst du davon aus, dass sie historisch damals dann nicht aber noch sich die Mühe gemacht haben, die Dinger in ein Dreieck zu verpacken?
Ich weiß es nicht. Okay. Ich finde, das ist ganz schön. Ich finde, als so eine Aktion, um eine Leiche zu retten, ist ganz schön aufwendig. Alle, die selber schon mal Zunze gemacht hat, weiß ich, wovon ich gerade rede.
Okay, und es gibt vielleicht noch einen Schritt davor. Als sie dachten, sie könnten eventuell ihn sogar noch lebend retten, sind sie erst in ihre Boote gestiegen und dann ganz schnell rausgefahren und nach ihm gesucht. Und daher soll dann wohl die Tradition des Drachenbootrennens kommen.
Das stimmt, ja, den gibt's auch noch. Siehst du, ich sag ja, du kennst dich dann besser aus als ich.
Ich sag ja, was wir hier in China als Studenten gelernt haben, das war eben Grundschulniveau von chinesischen Schülerinnen. Ja. Okay, wir haben das Drachenbootfest jetzt gut abgedeckt, woher die Zunze und die Drachenbrote rennen kommen. Die waren auch schon ganz fleißig hier überall auf den diversen Seen unterwegs. War auch sehr sonnig. Dann packen wir das in die Kiste. Gehen wir ein klein bisschen in die Presse, wenn ich darf. Da gab es dann ein paar interessante Artikel, auch ganz neu, frisch aus den letzten Tagen. In der vorletzten Folge im China-Ticker haben wir uns unterhalten über den Immobilienmarkt und über die Immobilienkrise und auch den ganzen Baumarkt. Und da hat die chinesische Regierung jetzt vor einem Monat ungefähr, also im Mai war das, ein Sofortprogramm jetzt endlich angekündigt. Darauf haben ja alle gewartet. Und hierzu gibt es jetzt schon ein bisschen ein Follow-up. Der Artikel ist in der New York Times erschienen, am 6.6., also vor gerade mal 2 Tagen. Die Überschrift heißt, rate mal, wer wütend auf Chinas Immobilienrettung ist. Hausbesitzer, ja. Und du weißt das vielleicht auch noch, obwohl du wahrscheinlich noch nicht im Alter warst, wo du Wohnungen massig gekauft hast in China, liebe ihn. Mhm. Aber in Zeiten der Immobilienüberhitzung, also der Marktüberhitzung, da hat die Regierung immer eine sehr strenge Marktregulierung vorgenommen. Sind dann immer ganz faszinierende Sachen, wie zum Beispiel, dass Ehepaaren eine beschränkte Anzahl an Immobilien nur zugestanden wurden, weil das war ja immer klassisches Investment. Und da gab es ja dann diesen Trick, den dann viele Ehepaare gemacht haben, dass sie sich kurz haben scheiden lassen. Dann konnte genau. Jeder noch eine Wohnung kaufen und dann haben sie wieder geheiratet. So. Oder auch nicht. Das war so ein Kniff, der immer sehr faszinierend pragmatisch einfach. Jetzt sind wir aber in einer anderen Situation. Jetzt braucht es wieder Lockerungen oder Aufhebungen eben von Beschränkungen. Und da kommen jetzt auch noch so ein staatliches Programm zum Kauf von Immobilien dazu, und zwar durch die lokalen Behörden. Und der Staat, also die Zentralbank, hat dafür 300 Milliarden Yuan locker gemacht. Das planen sie jetzt über mehrere Jahre. Das sind ungefähr 38 Milliarden Euro. Diese ganzen Wohnungen, die jetzt hier zu viel sind, sollen die lokalen Behörden aufkaufen und dann zu Sozialwohnungen machen, die also nur vermietet werden dürfen, nicht verkauft. Das ist der Plan. Aha. Eigentlich ja erstmal gut. Eigentlich erstaunlich ähnliche Themen wie bei uns in Deutschland oder bei euch in Deutschland, genau. Oder?
Ja, so ist es. Ja, also eben Sozialwohnungen und aber hier geht es eigentlich eher um die bezahlbare Wohnung, so generell, egal. Ich glaube, Miete ist dann das größte Thema. Aber in China ist natürlich ein bisschen andere Immobilienkultur. Generell, aber so Idee von Sozialwohnung finde ich eigentlich schon auch gut, oder? Es klingt erstmal gut.
Ja, vor allem für Leute, die länger in Deutschland sind oder überhaupt in Deutschland aufgewachsen sind, klingt ja alles nach sozial jetzt erstmal nicht abstoßend. für die meisten.
Ja, so ist es, genau.
Jetzt hier sorgt das allerdings für ein bisschen andere Stimmung und eben besonders für Ärger bei Hausbesitzern. Und so beschwerte sich jetzt laut diesem Artikel einer auf einer Regierungswebseite in der Stadt Chengdu. Und da sagt er dann: Ich betrachte es als Ehre und Beweis dafür, wie hart ich gearbeitet habe, qualifiziert zu sein, ein Haus in Chengdu zu kaufen oder kaufen zu dürfen, ja. Aber jetzt kann jeder ein Zuhause kaufen, auch diejenigen, die keinen Beitrag zur Stadt geleistet haben. Die Person dann, also dieser Leserbriefschreiber sozusagen, bat dann die Beamten, die Kaufbeschränkung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Ja, das ist ein bisschen vor, ist jetzt schon ein paar Monate her, aber dir ist ja auch bekannt, hier gibt es einen Preiskampf von E-Auto-Herstellern. Und die machen alle Rabattschlachten. Und Tesla war eigentlich mal relativ teuer, ein teures Auto hier in China. Und plötzlich hat dann Elon Musk mal beschlossen, gut, jetzt müssen wir auch mitmachen und hat, ich glaube, 20% Nachlass gegeben von einem Tag auf den anderen. Und dann sind die ganzen, die aber noch davor gekauft haben, waren total wütend und haben gefordert, dass sie jetzt bitte auch diesen Rabatt im Nachhinein gern möchten. Ja.
Ja, ich glaube, so generell, wahrscheinlich liegt es daran, also diese Eigentum, ne, so egal, ob es Auto oder Wohnung, die sind in China mehr oder weniger Statussymbol. Und insofern ist es ja eigentlich ein Zeichen, sozusagen, okay, ich habe es geschafft, ich habe gewisse Lebensstandard und Lebensqualität geschafft und so anstatt diese Gedanken, so alle sollen, also anstatt diese Gemeinwohl-Gedanken. Ich glaube, das ist sehr stark noch diese Wettbewerbsgedanken dahinter, unter den Bevölkerung.
Es ist ein bisschen, also jetzt im Konkreten, der Typ sagt ja eigentlich, vorher die Beschränkungen, ich habe es unter den Beschränkungen geschafft und wenn es die abgeschafft werden, dann ist eigentlich mein Bemühen, ist eigentlich weniger wert plötzlich. Also das ist dieses Nullsummenspiel. Wenn ich den anderen mehr Rechte zugestehe, dann verlieren meine Rechte irgendwie an Wert.
Ja.
Das ist so ein bisschen das, was da durchscheint. Es gab da aber auch noch einen Kevin Duan, der eine Wohnung in einem fast fertigen Komplex, es gibt ja ganz viele dieser Wohnungskomplexe, die nur so halbfertig jetzt sind und da muss ja wirklich Geld her, damit die auch fertig gebaut werden. Und zwar in der zentralchinesischen Stadt Changsha hat er die gekauft.
Okay.
Und der sagte, dass eines der 20 Gebäude in dieser Wohnanlage, ja, die soll zu Sozialwohnungen werden. Und die ganzen Eigenheimbesitzer jetzt hier, die Yetu, die seien wütend und verlangten, dass die Sozialwohnungen vom Rest der Wohnanlage getrennt werden sollen. Abgeschnitten. Und er sagt dann, eine Wohnanlage für den kommerziellen Wohnungsbau sollte keine öffentlichen Mietwohnungen haben. Wenn ich gewusst hätte, dass es sich von Anfang an um einen Komplex mit Sozialwohnungen handelt, hätte ich es definitiv nicht in Betracht gezogen. Das ist halt schon ein bisschen unsolidarisch oder unsozial.
Zumindest ja, das schon. Das ist so ein Gedanken, die man in China, also ich glaube unter anderem unter den Leuten, die auch ein bisschen Geld haben oder gewisse Reichtum erreicht haben, also so ein bisschen die Trennung von unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Ne? So letztendlich denkt man wahrscheinlich darüber nach, okay, wer sind diejenigen, die jetzt diese Sozialwohnung mieten? Ja, dann sind es vielleicht sozial schwächere Familien, die da die Wohnung beziehen würde und davon wollen die reiche Menschen oder die Menschen, die denken, ich habe es gesellschaftlich geschafft, die wollen natürlich Abstand von denen halten. Also das heißt natürlich, es ist eigentlich unnatürlich, aber ich glaube, da denken die wahrscheinlich und deswegen kommt auch diese Meinung her.
Würdest du dann sagen, das ist eben ein gesellschaftliches Phänomen und diese soziale und Einkommens- und Gerechtigkeitsschere, die in China ja sehr weit auf ist, dass die dann also eigentlich eher aus der Gesellschaft kommt und jetzt nichts unbedingt ist, was die Regierung groß beeinflussen kann?
Ich finde, also es ist meine persönliche Meinung, ich finde, das kommt von der Gesellschaft, von den Menschen. Und mir wurde eigentlich oft, also früher hat irgendjemand mich so gefragt, wie fühlt sich an, in so eine sozialistische Gesellschaft zu leben? Ich war so, okay, was ist denn überhaupt eine sozialistische Gesellschaft? Ich kenne ganz gut Kapitalismus, aber ich glaube, das ist ein bisschen, ich denke, die Chinesen sind eher noch kapitalistisch und individualistisch orientiert, was der Wirtschaft angeht, was Geld angeht.
Und darum heißt es ja auch chinesischer Spezialsozialismus.
Ja, so ist es.
Wörtlich übersetzt.
So ist es. Aber ich finde es immer schade, diese Gemeinwohlgedanken, ja, oder diese, irgendwie jeder kämpft für sich und, aber niemand, also, oder sehr wenig Leute kämpft wirklich für das Gemeinwohl. Und das finde ich ein bisschen schade in der Gesellschaft. Es ist ja nicht, dass die Leute gegenseitig nicht helfen, aber wenn es um sozialen Aufstieg geht, dann kämpft jeder für sich.
Ja, es ist eine sehr, sehr von Konkurrenzkampf geprägte Gesellschaft, die natürlich in einem Zeitraum von 30, 40 Jahren die komplette Industrialisierung einmal durchgemacht hat, die andere Teile der Welt in 150 bis 200 Jahren Zeitraum durchlebt haben. Und was es da dann so alles gab an... Da, also am Anfang des Manchester-Kapitalismus in England, da hatten Arbeiter mal überhaupt gar keine Rechte. Da durfte man gar nicht fragen. Das ging dann auch erst langsam. Nur
ja, das stimmt, ja.
Die Befürchtung ist ja, dass sich es jetzt ein bisschen so verfestigt und es keine Dynamik mehr gibt und keine gesellschaftliche Entwicklung irgendwie.
Ja, das muss einfach einen Impuls geben. Aber die Frage ist, von woher? Ne? So von der... So von der in Anführungszeichen untere Schicht würde die Impulse nicht kommen können. Und von der sogenannten obere Schicht oder sozusagen den Zhongcheinjieji oder die mittlere Schicht, da die haben ja ihr Leben, die haben es geschafft. Und warum müssen sie noch für die anderen kämpfen? Weil sie sind ja nicht mit der Idee aufgewachsen, sozusagen auch für die anderen zu kämpfen, sondern jeder denkt da eher für sich. Und von der Politik, ich weiß nicht, inwiefern der Impulse kommen kann. Oder ist es dann, also wenn es wichtig für die Politik ist, dann wird es eines Tages kommen. Ja? Aber ich weiß auch nicht, inwiefern die Politik dieser Balance irgendwie kaputt machen möchte, weil letztendlich diese gute Lebensqualität von der oberen und mittleren Schicht ist natürlich auch eine ganz wichtige Quelle für so eine stabile Macht von der Regierung.
Das ist ein wichtiges Stichwort. Und da gibt es ja immer mehr Experten, Expertinnen, Forscher, die ja klare, eindeutige Zeichen dafür sehen, dass momentan das für die Politik in China das wichtigste Thema ist. Erstmal der eigene Machterhalt der Partei und zweitens das, was alles unter nationaler Sicherheit verstanden wird. Und erst dann irgendwann kommt die Wirtschaft und soziales Netz und all diese Themen. Und ja, wenn die Reihenfolge so ist, dann wird sich da wahrscheinlich erstmal nichts ändern bei den Sorgen der Mittelschicht, die ja ganz stark unter Druck steht, vor allem jetzt, wo die Wirtschaft einfach sich etwas abkühlt. Ja, und eben die ganzen Top-Absolventen von den Unis entweder keine Gehaltssteigerung mehr sehen oder einfach keine Jobs mehr finden, ihre Häuser nicht abzahlen können, auf die sie 50 Jahre Kredit aufgenommen haben. Ja. Das sorgt nicht unbedingt für mehr Solidarität.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist natürlich auch die Generation, die die gesehen haben, wie ihre Eltern zum Beispiel den sozialen Aufstieg geschafft haben. Und entweder haben sie das dann bei ihren Eltern einfach gesehen, ja, so wie ich glaube, so meine Generation ungefähr oder vielleicht ein Tickchen jünger. Und oder halt die richtige junge Generation so. Ja, die aktuelle Uni-Absolventen und so, die sind wahrscheinlich einmal in einer guten Familie aufgewachsen. Ja, und dann das nach dem Abschluss sehen zu müssen, dass sie selber irgendwie doch so kämpfen muss und dass es ihnen keine optimistische Zukunft zugesprochen wird, ist schon auch hart. Aber in der chinesischen Gesellschaft ist diese Gedanken auch weiter, also dieser eben so eigene Reichtum, eigene Eigentum. Ich meine, in China ist es jetzt immer noch gänglich, dass man seine eigene Eigentumwohnung haben muss. Ja, wenn man heiratet und dann braucht man seine eigene 4 Wände und ein eigenes Auto und so weiter. Und Ja, es ist irgendwie auch schwierig. Ich finde, vielleicht müssen die jungen Leute ein bisschen ihre Mentalität ändern.
Katharina Bauer ist Bogenschützin aus Raublings südlich von Rosenheim. Und sie ist im Olympiakader des Deutschen Schützenbunds und jetzt im China-Ticker. Liebe Katharina, herzlich willkommen.
Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Ganz kurz aus aktuellem Anlass, wir führen unser Gespräch am 5. Juni. Will ich dich kurz fragen, wie hat denn das Hochwasser bei dir zu Hause gewütet?
Ja, also mein Ort Raubling war ja mit am schlimmsten betroffen. Uns persönlich, wir hatten nur ein bisschen Wasser im Keller, aber ja, alle anderen hier im Ort hat es wortwörtlich teilweise weggespült. Wird jetzt auch noch aufgeräumt und immer noch Feuerwehr alles unterwegs. Also uns hat es richtig, richtig hart getroffen, leider.
Das tut mir natürlich unendlich leid, das zu hören.
Ja, es ging wahnsinnig schnell, aber gut, dass dann die nächsten Tage das Wetter so schön ist und war, dass das alles recht schnell trocknen kann.
Kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Thema. Und ich will mal ganz kurz erklären, wie es denn zu unserem Gespräch heute kam oder kommt. Zwar bin ich auch Schütze, aber die andere Sorte, die mit Sport nichts zu tun hat. Was uns verbindet, ist, dass ich Ende April im selben Flieger von Frankfurt nach Shanghai saß, 3 Reihen hinter dir. Und ihr, also du und deine Kolleginnen, und ihr natürlich standesgemäß in Trikots der Nationalmannschaft zu sehen wart. Und da war natürlich meine Neugier geweckt, denn ich muss ja auch schließlich wissen, mit welcher Prominenz ich die Holzklasse teile. Nach der Landung habe ich dich dann einfach gefragt und ja, voilà. Mein Co-Moderator Sven hat übrigens gemeint, als ich ihm das erzählt habe, dass ich jetzt wohl schon anfangen würde, junge Frauen im Flieger zu stalken. Aber jetzt, was war denn damals der Anlass eurer Reise nach China? Ich tue mal so, als wüsste ich es nicht.
Genau, wir sind von Frankfurt nach Shanghai zum Weltcup geflogen. Wir haben eigentlich jetzt seit vielen, vielen Jahren, jedes Jahr zur ungefähr selben Zeit, einen Bogensport-Weltcup direkt in Shanghai. Und ja, das war der Flug dorthin.
Super, dann haben wir das schon mal geklärt. Und ich nehme ja meinen Job als Stalker wirklich ernst und bin auch zur Vorbereitung mal durch dein Profil auf worldarchery.sport gescrollt. Das, ich schätze mal, ist der Weltverband, oder?
Genau, genau.
Du bist derzeit die Weltranglisten-10. Im Women's Recurve und zudem auch noch frisch gebackene Europameisterin. Dafür erstmal ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Ja, ist alles noch ganz frisch. Also vor allem der Europameistertitel, das war jetzt erst vor knapp einem Monat.
Erkläre mal doch bitte für uns Laien, also in einfacher Sprache, was ist Recurve und welche Kategorien gibt es denn sonst noch? Ich dachte immer Pfeil und Bogen und das wär's.
Nein, es gibt ein paar Kategorien. Also es gibt den Recurve, das ist der olympische Bogen. Recurve deswegen wegen der Bogenform. Die Enden vom Bogen haben eben so eine Biegung und diese Biegung heißt Recurve. Olympisch deswegen, weil es eben der Bogen ist, der bei den Olympischen Spielen geschossen wird. Wird unterteilt in Men and Women, deswegen schieße ich Women's Recurve, also Frauen Recurve. Und es gibt sonst noch den Compound-Bogen, ist eine andere Kategorie, ist ein komplett anderer Bogen. Also wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, der hat so einen Flaschenzug, also oben und unten, quasi Rollen. Dadurch ist der eigentlich bekannt und es würde auch noch einen Blankbogen geben, der wird aber international selten geschossen. Das ist quasi ohne sämtliche Anbauteile, ganz traditionell, ohne Schnickschnack, also nicht so Hightech wie bei uns.
So mehr, das ist von ganz früher, so als der Mensch gerade gelernt hat zu laufen.
Genau, so ungefähr. Aber wie gesagt, in den Wettbewerben jetzt bei Weltcup gibt es eben nur Compound und Recurve. Da ist auch der Unterschied eben Recurve. Wir schießen auf 70 Meter, ist so eine Fußballfeldbreite. Und Compound schießt auf 50 Meter, aber dafür eine kleinere Auflage, weil eben da die einfach sehr präzise sind, weil die eben noch mehr Schnickschnack dabei haben, wie wir Recurve-Schützen.
Mann, also wirklich Hightech. Gibt es dann eigentlich wie bei manchen anderen Sportarten auch Leute, die in mehreren Kategorien antreten oder ist man da eigentlich eher spezialisiert?
Im Hobbybereich gibt es das auf jeden Fall. Also ich schieße selbst auch Compound in meiner Freizeit während der Saisonpause, aber jetzt im Profibereich bei uns eigentlich nicht, weil es eben auch sehr zeitaufwendig ist, was man grundsätzlich vom Bogenschießen erstmal nicht denkt, aber ist es. Und deswegen hätte man gar keine Zeit, beide Disziplinen auf einem so hohen Niveau auszuüben und vor allem auch zu trainieren.
Ja, das ist interessant. Meine Schwester tatsächlich, die hat das Bogenschießen angefangen vor ein paar Jahren, aber die macht das zum Meditieren. Das ist dann doch wohl eine andere Form, schätze ich mal.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass halt auch in den Vereinen, also auch bei mir zu Hause in meinem Verein, wenn man das einfach als Ausgleich macht, was eben viele machen, dann hat es auch so einen meditativen Charakter und einfach so zum Abschalten, das gibt's und das ist auch schön und ist auch gut so, dass es eben auch diesen Bereich vom Bogensport gibt und nicht nur diesen Profibereich jetzt bei mir.
Ja, genau. Und du hast es auch schon erwähnt, was ich nämlich auch noch gelernt hat, als ich auf dieser besagten Webseite war, dass es eben nicht dein erster Trip im April nach China beziehungsweise Shanghai war. Du warst da schon vorher.
Genau, ich war schon tatsächlich ein paar Mal. Also bei dem Weltcup war es jetzt mein drittes Mal, also in Shanghai. Und ich war davor auch schon mal bei einer Weltmeisterschaft im Juniorenbereich. Das war 2013 und es war in Wuxi damals.
Ah ja, okay, alles bei mir gleich ums Eck direkt. Ich sitze direkt neben Shanghai und Wuxi ist auch nur ein Steinwurf. Ja gut, ein bisschen mehr, also ein Pfeil,
eine Pfeillänge.
Ein Pfeilschuss, ja. Von dir, von mir nicht.
Ja.
Ja, und zwar interessant, das erste Mal in Shanghai war 2018, wenn ich es richtig gelesen habe. Und genau. Das war ja direkt, also nicht direkt, aber es war vor der Pandemie. Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen schildern, wie denn jetzt die dreimal, wie die unterschiedlich waren. China war ja sehr stark von der Pandemie geprägt, vor allem was die Maßnahmen angeht. Aber hast du da irgendwie das Gefühl, das Land, die Leute haben sich ein bisschen geändert?
Also ich muss sagen, dass ich jetzt 2024 wieder positiv überrascht war, weil es so in meiner Erinnerung recht ähnlich war zu dem, wie es 2018 war. Also 2018 fand ich es recht normal, aber jetzt vor allem letztes Jahr in 23, das Jahr davor ist der Weltcup in Shanghai abgesagt worden, auch wegen den Maßnahmen, die eben China auch verhängt hat. Und 2023 war es dann so, dass es halt alles super streng war. Ich weiß noch, als wir eingeflogen sind, das hat alles ewig gedauert mit den ganzen Einreisekontrollen erstmal. Und dann auch, wir mussten dann zuerst vor Ort Tests machen. Wir wurden jeden Tag dort getestet, was in Deutschland zu der Zeit auch schon nicht mehr normal war. Und auch noch viel mehr Leute sind mit Masken rumgelaufen, auch draußen, also das habe ich auch dieses Jahr noch wahrgenommen, dass doch viele auch draußen, wenn sie ganz alleine unterwegs waren, eben mit Masken noch unterwegs sind, wobei das ja bei uns einfach nicht mehr, ich sag mal, nicht mehr gang und gäbe ist. Aber wie gesagt, dieses Jahr war es schon wieder fast so wie 2018.
Wie ist denn so die Stellung, sage ich es mal, die Stellung des Bogensports in China im Vergleich zu Deutschland bei solchen Turnieren? Das ist ja dort, wo du es beurteilen kannst. Also ist man da jetzt eher unter sich oder kommt da auch Publikum? Ich kann es mir nicht richtig vorstellen.
Also es ist schon so, dass ich sagen würde, dass es in China ein bisschen größeres Ansehen hat als und auch vielleicht bekannter ist, wenn man jetzt beim Weltcup hat man gesehen, dass auch viel Fernsehen etc. da ist. Das ist bei uns jetzt in Deutschland normalerweise nicht üblich. Also unserer EM vor ein paar Wochen, die war in Deutschland, aber das Aufsehen war nicht so groß wie jetzt das, was in China bei dem Weltcup da war, auch vor allem an Presse. Ich hatte auch das Gefühl, dass auch die anderen Länder, also jetzt wir, sehr geschätzt werden. Also wir sind mit dem Team Dritter geworden und wurden auch interviewt da im chinesischen Fernsehen. Und ich finde, das ist schon eine Art von Wertschätzung und gibt mir auch den Eindruck, als wäre da der Stellenwert vom Bogenschießen recht hoch. Man muss sagen, die Chinesinnen und Chinesen sind auch gut, sehr gut im Bogenschießen, also sind auch mit eine der führenden Nationen da und haben eben auch bei dem Weltcup auch im Team legendär gewonnen, die Frauen. Die haben da, ich weiß, das erste Mal seit, ich kann gar nicht sagen, wie vielen Wettkämpfen, Korea eben geschlagen. Und Korea ist bei uns so das Nonplusultra. Das sind die Legenden im Bogenschießen, Südkorea. Und deswegen war das da richtig, richtig schön mit anzusehen und eben auch die ganze Unterstützung von den von den Fans, die dann auch da vor Ort waren, die da alle mitgefiebert haben und dann auch die Hymne eben mitgesungen haben. Es war sehr schön.
Du nimmst mir meine Stichworte vom Blatt schon direkt.
Oh, weg. Entschuldigung.
Nein, das ist absolut in Ordnung. Weil ich wollte nämlich genau danach fragen, wie denn die Chinesen so mit Pfeil und Bogen umgehen. In der Regel hat man den Eindruck, oder es ist nicht nur ein Eindruck, es ist auch statistisch so, dass ja China vor allem in Individualsportarten stärker ist und in Mannschaftssportarten weniger. Ich nehme an, diese Logik, wie du jetzt schon gesagt hast, die setzt sich da fort.
Ja, wobei man eben sagen muss, also Bogenschießen ist ja eigentlich beides. Es ist aber vor allem erstmal ein Individualsport. Und ich kann jetzt vor allem mal von den Frauen sprechen. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde sagen, das sind auch so für die Olympischen Spiele dieses Jahr mit die Favoriten. Also ich würde sagen, sowohl im Team als auch im Einzel. Die haben da in den letzten Jahren, also auch über die Pandemie, muss man sagen, auch nochmal einen Sprung gemacht in meinen Augen. Die haben sich während der Pandemie komplett zurückgezogen. Auch danach war es so, dass viele asiatische Länder eben die erste Weltcup-Saison oder internationale Saison eben nicht mitgemacht haben. Wir hatten auch eine Weltmeisterschaft ohne Asiaten. Und dann kamen die zurück und ja, sie waren gleich wieder da und haben quasi uns Rest der Welt auch gezeigt, ja, wo es lang geht. Und jetzt sind wir halt wieder dran, dass wir wieder aufholen. Aber da hat vor allem China eben einen großen Sprung gemacht und hat da auch wieder ein paar richtig gute Schützen herausgezaubert.
Ich schätze, an den Lockdowns wird es nicht gelegen haben, weil ich denke mal, du kannst nicht zu Hause in einer 20 Quadratmeter Wohnung oder Zimmer deinen Sport üben. Das
wird wohl kaum nee, wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, wie es in China war. Bei uns ging ja gar nichts zu der Zeit, aber ich hatte eben die Möglichkeit, bei mir zu Hause recht viel zu trainieren. Also auf Privatgrundstück von meinen Eltern konnte ich auch die ganze
Zeit.
Zum
Nachbar rüber, oder? Der freut sich.
Ja, Gott sei Dank ist da genau kein Nachbar. Das würde dann nicht gehen, aber ich konnte da Gott sei Dank trainieren und habe eben auch über Corona viel dazu gewonnen für mich als Sportlerin. Also ich habe da einen ordentlichen Schritt vorwärts gemacht und bin auch dadurch so gut geworden.
Das Zweite, was du gerade schon erwähnt hast, war Korea. Und außer, dass ich jetzt weiß, dass die koreanischen Frauen die Legenden unter den Bogenschützinnen sind, du bist auch gerade aber erst frisch aus Korea zurück. Das war die zweite Station im World Cup-Kalender dieses Jahr. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie dein Eindruck von beiden Ländern ist. Also China, Korea, die sind ja kulturell und historisch sehr, sehr eng verbunden an sich. Aber ja, wie ist denn zum Beispiel jetzt der Kontakt zu den Mitbewerbern des Gastlandes? Macht man da Smalltalk oder stürzt man sich nach getaner Arbeit dann noch ins Nachtleben? Oder wie ist da so der Austausch?
Also das ist auch eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil wir, ich sag mal, Europäer sind die Nationen auch recht eng miteinander verbunden. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man sich einfach mal trifft, auch schon während den Wettkämpfen zum Training verabredet oder eben mal einen Kaffee trinken geht. Also unter den europäischen Nationen ist das alles total offen, aber mit den Asiaten haben wir jetzt tatsächlich nicht so viel Kontakt. Also mit Chinesinnen oder Chinesen habe ich mich noch gar nicht ausgetauscht. Koreaner, mehr als ein Hallo oder so, ist jetzt auch nicht wirklich
drin. Hat das vielleicht auch mit einer größeren Sprachbarriere zu tun?
Gut, Englisch ist meistens nicht so gut. Die Kommunikation läuft ja immer auf Englisch. Das auch, also sie sind jetzt auch nicht so offen uns gegenüber und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie da die englischen Kenntnisse genau sind. Also das ist eigentlich ganz interessant, weil besteht zwischen uns und den asiatischen Ländern auf jeden Fall eine Distanz. Aber auch, ich hatte aber jetzt auch nicht das Gefühl, dass die zum Beispiel Koreaner und die Chinesen jetzt besonders gut miteinander befreundet sind zum Beispiel. Weil ich kann zum Beispiel sagen, wir sind sehr gut mit Italien, mit Frankreich, mit den Nachbarländern vor allem eben, mit Spanien befreundet auch. Und das sieht man da jetzt nicht so.
Die dritte große Nation wäre noch Japan. Wie schießen die denn so ihre Pfeile ab?
Geht. Also sie hatte in den letzten Jahren ein paar sehr gute, aber ich würde sagen, dass die auch eher einen Schritt zurück gemacht haben. Oder wir Europäer einfach einen Schritt nach vorne, muss man auch sagen. Also es sind auch gut, darf man nicht unterschätzen, aber das ist so nach den Olympischen Spielen bei denen zu Hause, sag ich jetzt mal, so ein bisschen zurückgegangen, würde ich jetzt einschätzen.
Besteht auch vielleicht das Gefühl, dass die ganz bewusst eher abgeschirmt werden oder glaubst du nicht, dass da die Trainer irgendwas, also man hört es manchmal auch bei internationalen Wettbewerben, dass gesagt wird, dass die zum Beispiel überhaupt nicht zugänglich auch sind für die Presse oder so. Und immer mehr oder weniger von so einem, ja, von so einem Betreuer oder von so einer Henne gut behütet werden.
Ja, das ist da auch so. Also ich glaube, das sind auch mit einer der wenigen Nationen, die auch normalerweise, also erstens ein sehr großes Betreuerteam vor Ort haben. Vielleicht werden die auch abgeschirmt, aber man merkt es jetzt nicht aktiv, aber sie sind einfach nicht so offen. Also ich meine, wenn ich über den Schießplatz jetzt gehe, über das Wettkampffeld und ich gucke die Leute an, dann sage ich ganz normal eben Hallo, egal welche Nation, aber da kommt eben auch dieser Blickkontakt gar nicht zustande. Also das merkt man schon, dass die da sehr für sich sind, sehr auch konzentriert natürlich und eigentlich eben wie gesagt für sich, aber wenn es dann ums Mannschaftsschießen oder so geht, dann werden die richtig laut. Also dann sind die Chinesen sind definitiv die lautesten auf dem Platz. Die schreien rum wie verrückt.
Ja, das ist auch auf der Straße zum Teil so. Und es hat aber auch ein bisschen, liegt das zum Teil ja an der chinesischen Sprache, die du wahrscheinlich nicht verstehst. Und sie klingt eben sehr hart. Das ist ähnlich, wie wir, wie von uns Deutschen gesagt wird. Das ist, klingt immer, als wenn wir streiten. Also bei den Chinesen aber 300% noch mehr.
Ja, genau, so nimmt man das auch wahr. Also wir fragen uns ganz oft in China, weil man versteht ja gar nichts. Man kann ja auch nicht deuten, was geredet wird. Aber es klingt immer so, als würde diskutiert werden. So ganz hektisch, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so.
Ja, da würde mich interessieren, was hat denn das chinesische Fernsehen dich oder euch gefragt?
Die haben auch gefragt, wie wir, vor allem wie wir es hier finden, wie es uns gefallen hat in Shanghai. Mhm. Da war unsere Antwort eigentlich immer, ja, es ist nett. Also ich fand die Leute alle sehr zuvorkommend, sehr bemüht, es immer alles recht zu machen und lieber einmal mehr nachzufragen. Aber das Wetter war halt einfach blöd. Es hat sehr viel geregnet, aber das war ein bisschen schade. Aber sonst, das sind immer die Hauptfragen.
Da muss man sagen, das ist im Freien. Es gibt aber auch Indoor-Bogenschießen, ja?
Genau, über den Winter gibt es bei uns eine Hallensaison. Also wird Indoor geschossen auf natürlich kürzere Distanz, aber dafür viel kleinere Ziele. Aber das ist auch in China nicht so populär. Also normalerweise, ich könnte gar nicht sagen, ob die Chinesen da immer dabei sind. Es gibt auch ein paar, also so World Series Indoor verteilt, aber da sind die Chinesen eigentlich auch nie dabei. Die fokussieren sich wie die meisten Nationen eigentlich immer auch über den Winter, also ja, über unseren Winter, auf die 70 Meter, auf diese olympische Distanz, damit man dann eben ja keine Zeit verliert im Hinblick auf die Olympischen Spiele, weil es natürlich viel besser ist, immer 70 Meter zu schießen, wie dann immer zu wechseln. Das ist beim Bogenschießen eben ganz, ganz wichtig, weil es halt viel auf die Wiederholung ankommt und je öfter man diesen Schuss wiederholt, desto besser schleift er sich ein ins Unterbewusstsein. Letzten Endes ist es dann irgendwann nur noch ein unterbewusstes Abrufen von diesem Schussablauf. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch über den Winter 70 Meter zu schießen. Und ist ja auch in Deutschland eher schwierig. Deswegen sind wir, also die deutsche Mannschaft, sind über den Winter sehr, sehr viel in der Türkei, weil es eben von der Reisezeit her gut ist und das Wetter gut ist, sodass wir halt auch diese 70 Meter schießen können draußen. Und dass wir eben da nichts verlieren wegen unserem kalten deutschen Winter.
Ja, das kann man sich nicht aussuchen. Ja.
Ja.
Vielleicht ist es ja Schluss mit Regen für dieses Jahr. Ich würde es euch wünschen.
Ja, das wäre gut. Also wir hatten hier bei mir zu Hause auf jeden Fall genug Regen.
Ich habe jetzt noch ein unangenehmes Thema, das ich ansprechen muss. Und zwar im April, da geriet die WADA, das ist die Welt-Anti-Doping-Agentur, in die Kritik, nachdem bekannt wurde, dass bei einem nationalen Schwimmwettbewerb in China bei 23 Sportlern und Sportlerinnen Spuren des als Doping verbotenen Medikaments Trimetadizin gefunden wurde. Und der Skandal war eigentlich, dass im Gegensatz zu anderen Fällen es völlig folgenlos blieb für diese 23, die dann auch bei der Olympiade teilgenommen haben in Japan. Wir haben das in der letzten Podcast-Folge thematisiert, diesen Skandal. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, wie es im Bogenschießen überhaupt mit Doping ist, ob das da überhaupt ein Thema ist. Die Begründung jetzt dieser chinesischen Dopingagentur, die das an die WADA gemeldet hat, die war, dass das Mittel versehentlich in der Hotelküche in das Essen geraten sei, von irgendeinem Mitarbeiter oder wie auch immer. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie ist das bei der Verpflegung bei so internationalen Wettkämpfen? Also ich habe gesehen, du fliegst ja durch die ganze Welt, das ganze Jahr über. Es wäre ja eigentlich denkbar, dass jemand bewusst verbotene Substanzen in das Essen der Konkurrenz bringt, um eine Sperre zu erzwingen. Also gerade vor großen Wettbewerben. Die Olympischen Spiele stehen dieses Jahr wieder an. Ist das jetzt von mir völlig an den Haaren herbeigezogen, gesponnen oder gibt es da Vorsichtsmaßnahmen?
Ja, also natürlich, also erst muss ich sagen, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass man keine Sperre bekommt für Doping, muss ich ganz klar sagen, weil jeder Sportler ist eben selbst dafür verantwortlich, was man zu sich nimmt. Und deswegen wir Deutschen, zum Beispiel in China, essen wir auch kein Fleisch. Also in dieser Zeit verzichten wir komplett auf Fleisch, weil es eben schon in der Vergangenheit öfter vorgekommen ist, dass eben das positive Dopingproben genommen wurden in Deutschland dann, verursacht durch Fleisch aus China. Dasselbe ist es zum Beispiel in Mexiko. Wenn wir in Mexiko sind, verzichten oder grundsätzlich in Südamerika verzichten wir auch auf das Fleisch vor Ort, weil da eben auch Substanzen drinnen sein können. Und da müssen wir eben auch ganz extrem drauf achten. Und deswegen sollte da auch jeder grundsätzlich drauf achten, bin ich der Meinung. Aber sonst, also wenn wir jetzt da Wettkämpfe haben und verpflegt sind, dann sind wir meistens eben im Hotel. Und also ich habe mir da jetzt noch nie Gedanken gemacht, ob da jetzt jemand mutwillig was von den anderen Teams in mein Essen mischt. Weil unsere Doping-Regularien sind grundsätzlich, also es ist ja sportartunabhängig. Also die Regularien sind für alle Sportarten gleich. Also wir haben dieselben Doping-Substanzen wie alle anderen. Auch wenn es jetzt beim Bogenschießen nicht besonders viel bringen würde, muss ich auch ehrlich sagen, da wäre eher irgendwas Beruhigendes vielleicht von Vorteil, aber kann man sich auch drüber
Zielwasser, sagt man.
Zielwasser, genau. Also Alkohol ist zum Beispiel bei uns auch tatsächlich Doping. Also im Wettkampf werden Alkoholkontrollen gemacht, dass man auch immer überprüft wird, dass man eben 0,0 hat, weil eben Alkohol auch einfach beruhigend wirkt und das halt ein Vorteil beim Bogenschießen sein kann. Aber sonst...
in Maßen, schätze ich mal.
Natürlich, genau.
Das Ziel doppelt zieht, dann ist es nicht mehr so gut. Ja.
Genau, aber sonst bringt es eigentlich nicht viel. Aber man muss halt einfach aufpassen. Das ist grundsätzlich halt so. Das ist ja egal, wo ich auf der Welt bin. Diese Dopingregeln sagen ja auch, dass ich selbst verantwortlich bin. Also selbst wenn jetzt ich ein Medikament nehme, das immer einwandfrei ist und jetzt irgendeine Charge passt nicht und ich nehme das und bin deswegen Doping-positiv, ist es auch meine Schuld. Obwohl es eigentlich ja, obwohl ich ja nichts dafür kann, weil das ja von der Firma verunreinigt wurde. Aber es ist trotzdem meine Schuld. Ich muss mich darum kümmern, was ich zu mir nehme und muss halt dann eben schauen, dass ich da halt dann achte. In Deutschland gibt es eben die Kölner Liste, wo ich dann auch jedes Medikament mit Chargennummer eingeben kann, prüfen kann. Auch mein Nahrungsergänzungsmittel muss alles eigentlich ja regelmäßig, sobald ich eine neue Packung öffne, wieder geprüft werden, dass es auch wirklich rein ist. Es ist auf jeden Fall ein großer Aufwand, aber es sind halt auch riesige Konsequenzen, die so eine positive Dopingprobe ja hätte. Und die möchte man ja auf gar keinen Fall haben.
Ganz zum Schluss, wir sind fast durch. Paris ist demnächst. Ich glaube, es ist erst die EM, oder? Und dann, also die Fußball-EM, muss man dazu sagen.
Genau.
Und dann geht es für dich zu Olympia. Was erhoffst du dir? Jetzt ist schon klar eine Goldmedaille, aber denkst du, dass du gerade einen Lauf hast und so? Ich weiß nicht, was ist denn beim Bogenschießen? Was wäre das Triple? Fußball reden immer von Triple.
Ja, also es sind ja meine ersten Olympischen Spiele. Ich bin bei den letzten, also bei den 2021er Spielen ganz knapp gescheitert. Aber das war für mich auch so ein augenöffnender Moment, weil ich halt dann danach meine komplette Lebenseinstellung geändert habe und mich jetzt auch so bereit fühle wie noch nie, um da teilzunehmen. Und ich hatte halt bis dato das beste Jahr meines Lebens auf Bogenschießen-Sicht, sage ich jetzt mal. Und natürlich mit der EM jetzt, mit dem EM-Titel. Letztes Jahr sind wir Weltmeister mit dem Team geworden. Sind wir eben die Weltmeister geworden, nicht Korea, auch nicht China. Das hat uns halt nochmal einfach einen Boost gegeben. Und ich glaube, das zeigt halt, dass alles möglich ist. Und beim Bogenschießen bei Olympia ist es auch so, hat man einen sehr guten Tag, ist jeder schlagbar. Und genau, deswegen gehe ich dahin und hoffe einfach, dass ich weiter meine Leistung einfach abrufen kann und was dann am Ende dabei rauskommt, habe ich nicht nur selbst in der Hand. Wenn jemand einen besseren Tag hat, ist auch okay. Aber ich hoffe, dass ich meine Leistung eben zeigen kann und da arbeite ich jetzt immer noch jeden Tag hart drauf hin.
Ich würde gern auf was anderes, etwas Bizarreres kommen, was ich aber eigentlich unheimlich sympathisch fand. Und das war ein Artikel zwar von der BBC, aber etwas, was ich auch bestätigt bekommen habe, dass das in den letzten Tagen durchs chinesische Internet ging. Und zwar, die Überschrift des Artikels jetzt heißt, Wanderer findet Rohr, das Chinas höchsten Wasserfall speist. Jetzt muss man da den Hintergrund erklären. Also besagter Wasserfall, der hat eine Höhe von 312 Metern, also ein Mordsding, und ist eigentlich die Sensation im Yuntai Mountain Geopark in der Henan-Provinz. Der ist sogar ein UNESCO-gelisteter Global Geopark. Und jetzt hatte da dieser Wanderer sich nun kürzlich zum höchsten Punkt des Wasserfalls begeben und hat da was Kurioses entdeckt, nämlich dass das Wasser aus einem in den Fels eingebauten Rohr rauskommt. Ja. Und das hat er dann natürlich sofort auf seinem Handy festgehalten. Und das ging dann das Video bei Weibo und Douyin, also dem TikTok in China, total viral. Und es wurde dann sogar eine offizielle Untersuchung von den Behörden eingeleitet. Und die Kritik vor allem der Behördenseite war, dass die Parkadministration nicht rechtzeitig und gut genug mit der Öffentlichkeit kommuniziert hat, warum er da das Rohr verlegt hat. Und die Parkleitung, die hat dann in mehreren Posts in sozialen Medien, hat dann diesen Wasserfall selbst die Erklärung praktisch für sich selbst sprechen lassen. Das ist heute wohl ziemlich schick, habe ich gelernt. Also dieses Point-of-View-Video. Ich glaube, ich habe gehört, Scholz hat sowas mit seiner Aktentasche gemacht.
Ja,
die Aktentasche. Ja, ihren Tagesablauf geschildert. Naja, und hier war es jetzt eben der Wasserfall. Und jetzt hat also der Wasserfall gesagt, ich hatte nicht erwartet, euch alle auf diese Weise kennenzulernen. Als saisonale Landschaftskulisse kann ich nicht garantieren, dass ich jedes Mal in meiner schönsten Form bin, wenn ihr mich besucht. Ich habe nun während der Trockenzeit eine kleine Verbesserung vorgenommen, damit ich beim Treffen mit meinen Freunden gut aussehe. Und das heißt auch schon davor immer, also es handelt sich um eine Verbesserung. Eine Optimierung, okay, des Ganzen. So kann man es natürlich auch sehen. Aber natürlich haben auch einige andere User darauf hingewiesen, dass man dann eigentlich nicht vom 312 Meter höchsten Wasserfall mehr sprechen kann, wenn das Wasser aus einem Rohr aus irgendeiner Quelle kommt. Mit einer Pumpe.
Oh, das ist genial.
Ich finde es irgendwie charmant, aber auch so bezeichnend für einerseits diesen Pragmatismus, man möchte ja keinen enttäuschen, der jetzt zum Beispiel den Jahresurlaub nimmt, mit dem Kind vielleicht 1000 Kilometer dorthin fährt, um dann kein Wasser zu finden, weil es halt Sommer ist. Und deswegen möchte man dem die Freude machen, dass er auch ein schönes Foto macht mit Plitschplatsch und mit Wasser, und auch wenn es dann halt Leitungswasser ist. Aber kannst du das verstehen?
Aber ist es nicht eigentlich wichtiger, den Menschen zu vermitteln, wie die Natur wirklich ist? Also ich finde, es ist echt schon ziemlich bizarr, was da mit dieser Wasserfall ist. Also ich weiß nicht, es ist ja eine saisonale Szene sozusagen. Ich weiß nicht, wie oft das Wasser von Natur auskommt.
Wenn halt der Bach, ich meine, irgendwo herkommt das Wasser, wenn der Bach dazu oder dieser Quelle, ja, wenn die halt genug Wasser hat. Und das ist wohl nicht das ganze Jahr so über. Und dann, wie heißt die Werbung so schön? Was nicht passt, wird passend gemacht oder so.
Ja, ich finde, das ist völlig daneben. Also ich weiß nicht, vielleicht hat man eine andere Meinung so wie ich, aber ich finde das total unpassend. Vielleicht ist es auch ein bisschen eher so diese Freiburger Atmosphäre, die ich jetzt lebe, hat dazu geführt, vielleicht würde ich dann vor 20 Jahren das auch noch ganz cool finden, irgendwie mit dieser persönlichen Ansprache von einem Wasserfall. Wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, nee, ich finde das nicht passend, und eigentlich ist es fast noch wichtiger, die Menschen zu zeigen, wie die Natur wirklich ist, und vielleicht auch zu sagen, in einem heißen Sommer, hey, ich habe deswegen kein Wasser, weil es einfach zu heiß ist, ne? Erderwärmung und auf Klima aufmerksam machen. Und ich finde, das ist eigentlich eher die Aufgabe von solchen Parks.
Was ist jetzt eigentlich der große Unterschied dann zu Schneekanonen und Beschneiungsanlagen in Skigebieten?
Ich fahre kein Ski.
Okay. Oh, right, okay, gut. Also, nächstes Thema.
Das finde ich auch richtig.
Wie kann man in Freiburg wohnen und nicht Ski fahren?
Nee, ich kann kein Ski fahren. Aber ja, muss man, auch die muss man Ausrede das Ski fahren können.
Okay, in Ordnung.
Ja, aber Skikanone finde ich genauso bizarr, so wie diese Pipes da bei dem Wasserfall. Also ich meine, wenn man jetzt so Vier-Schanzenturnier oder wer auch immer diese Slalom-Dinge alles in den Fernseher gucken, das ist schon absurde Bilder. Weil dann sieht man, okay, bei den Spuren, wo die Sportler dann fahren, gibt es dann Schnee reichlich und dann um diesen Weg herum sind alle grün. Das ist doch absurd. Vielleicht nicht so freundlich für so Wintersportfreunde, aber ich glaube, bald muss man wahrscheinlich Wintersport abschaffen.
Ja, okay, du machst das halt auf die brutale, direkte Art und Weise. Sprichst du, führst die Leute nicht langsam an die Realität, sondern eher schnell und sagst so, Skifahren ist halt hier vorbei.
Also ich meine, es ist ein bisschen, man muss ja abwägen, ne? So lohnt sich das überhaupt noch?
Also mich hat diese Geschichte, ist mir dann plötzlich eine Anekdote aus meinen ersten Tagen in China eingefallen, wo ich schön in der Schule war, also an der Nanjing-Universität. Und da war ein Teil von unserem Sprachunterricht, wir waren ja alles Ausländer in einer Klasse, dass wir gegenseitig erzählen, dass einer immer erzählen müsste, was er am Wochenende gemacht hat, natürlich nur auf Chinesisch. Und da war ein Japaner, sogar ein relativ älterer Herr, ich würde mal sagen so jenseits der 50 definitiv, und der war auf der großen Mauer in Nanjing. Und da habe ich natürlich gedacht, okay, große Mauer von Nanjing, bisher noch kein Begriff bei mir. Nee, aber die gibt es tatsächlich und das ist einfach ein Nachbau der Great Wall in Peking von irgendeinem Abschnitt. Und der ist auf einem Berg in Nanjing, gar nicht so weit aus dem Zentrum raus. Und er hat dann erzählt, er findet das ist ein bisschen bizarr, so wie du zum Beispiel auch sagst, dass man sowas da Falsches einfach hinbaut und dann noch Eintritt bezahlen müsste. Und dann hat unser Lehrer erklärt, ja, er wäre auch kein Fan davon, aber man muss es so sehen, es gibt eben ganz viele Leute, die können sich keine Reise nach Peking oder zur richtigen großen Mauer leisten. Und die hätten dann wenigstens mal die Chance, diese nicht ganz so echt vor 10 Jahren gebaute große Wall in Nanjing anzuschauen, die ja wenigstens ähnlich aussieht, auch wenn sie eigentlich ein kleines Modell, so 10:1 Maßstab ist. Deswegen gibt es ja auch an manchen Ecken in China einen nachgebauten Eiffelturm und Pyramiden.
In der Tat, ja. Also gut gemeint, aber ich weiß nicht, ob es gut gemacht ist. Vielleicht bin ich da einfach zu radikal.
Bei unseren Veranstaltungen geht es los am 27. Juni. Und zwar mit Navigating China's E-Commerce Frontier – Insights and Strategies with Damian Maib. Das ist organisiert von der CNBW Working Group Sino-German Corporate Communications, aber offen auch für Nichtmitglieder des CNBW. Also gerne teilnehmen. Online. Dann, passend zu unserer letzten Ausgabe im Podcast mit Matthias Sander, jetzt die Legende Shenzhen, wo alles begann. Das ist vom China-Forum Bayern am 14. Juni in München. Und selber Tag, auch in München, aber auch online, der Autor und Politiker Guo Moruo. Das ist vom Konfuzius-Institut München organisiert. Am 19. Juni in Konstanz, aber auch online möglich, eine ganz tolle Veranstaltung, Exil in China, Aufwachsen in Shanghais Ghetto. Das ist mit der Zeitzeugin Sonja Mühlberger, die in Shanghais Judenghetto geboren und aufgewachsen ist. Und am selben Tag veranstaltet die China Macro Group Economic Security. Das ist Teil des Webinars Staying in Dialogue with China online. Am 20. Juni geht es weiter mit PwC und CNBW zu Understanding EU Sustainability Regulations, Impact on Chinese Business over the next 3 years,
online am 20. Juni. Und dann am 24. Juni Alibaba.com, Alibaba Live Innovation Summit in Berlin. Am 25. Juni dann in Mainz eine Veranstaltung der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft. Und da kommen jetzt ein paar Namen, die ich vermutlich völlig falsch ausspreche. Also Mainzer Virtuosi mit den Solisten Doa Kim, Jungwan Kim, Lisa Fedjokova und Carlos Ballester. Oder so. Jedenfalls Musik. Am selben Tag in Stuttgart, aber auch online, gibt's von der LDCA Schiedsverfahren in China, eine echte Alternative. 26. Juni, die WVIB Schwarzwald AG veranstaltet in Durbach Chefsache China, Handeln zwischen Markt und Macht. Und gleichzeitig veranstaltet der Landkreis Böblingen DigiTalk, Trendschmiede China in Leonberg. Dann noch am 27. Juni die IHK München und Oberbayern veranstaltet in München Greater China Day 2024. Und dann sind wir auch schon im Juli, 1. Juli, AHK Frankfurt, Future of Fintech, Frankfurt and Hong Kong in Frankfurt. Und dann am 2. Juli noch die Tempus ABC Personalstrategie, die jetzt gerade eben auf einer Delegationsreise übrigens sind, hier im Ländle. Zukunftstag 2024, neues Denken für neue Zeiten. Da gibt es einen Rabatt für CNBW-Mitglieder, das ist in Leipheim. Und für die Ausgabe schließen wir jetzt mit dem 3. Juli Bayerisch-Chinesischer Sommerdialog 2024 vom China-Forum Bayern in München. Servus! Und hiermit bin dann ich auch für diesmal fertig, hat mich gefreut und wir hören uns demnächst wieder. Im Namen der ganzen Redaktion und meinen zwei Co-Moderatoren, Tschüssikowski!